für mich ist Ramazzotti ein nach Kaffee Solo Concerto.
Ach, wirklich?
Das ist für mich der Ramazzotti-Vibe.
Oh, das finde ich
für aber mich ist geil. Ruhrpott eher Unterberg. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der mir instant Kopfschmerzen bereitet in dieser Folge. Meine erste körperliche Reaktion auf Likör ist, hallo Jule.
Hallo liebe Anke.
Und es ist nicht ein, weil der Schnaps so im Hals brennt, sondern es ist ein, hör mal, das klebt aber im Rachen.
Ja, zu 100%. Zu 100, weil meine allererste Assoziation ist definitiv ein Eierlikör. Es sind. Nein! Yes! Oh. Ja, Beste. Ja, Eierlikör, Ostereier, auch ganz geil.
Ei, verporten.
Ja, da ziehen wir uns jetzt mal. Du, ich hab mal. Oh Gott, das war so geil. Ziehen wir uns einen rein.
Ich habe Eierlikör-Eier gekauft.
Ja, also von verporten. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Es kommt schon so eine Schnapsigkeit aus der Tüte.
Das ist auch bei Rewe durch die Jugendprüfung gegangen. Das kannst du nicht einfach kaufen.
Nee, oh, natürlich krass. Nicht. Ja, es riecht wirklich, als wäre Schnaps in dieser Tüte drin, ne?
Ja, ich meine, da ist ja auch Schnaps in der Tüte.
Weil Redaktionen sich natürlich dann jedes Jahr auch gerade so um die Osterzeit, was machen wir denn und ne, wie kriegen wir denn nochmal einen anderen Dreh und dies und jenes an die Geschichte dran. Und ich habe allen Ernstes für den Kölner Stadtanzeiger, damals gab es das Magazin noch und wir haben regelmäßig so Produkttests gemacht, dass wir irgendwie 10 verschiedene Essiggurken und sowas probiert haben. Und wir haben einen Eierlikör-Test gemacht. Alter, mir war in meinem Leben selten so schlecht wie nach dem Eierlikör-Test, als wir uns da irgendwie 12 verschiedene, wir haben dann auch immer wirklich genippt, aber es hat dir das Maul so zugeklebt und halt irgendwie immer auch so diese Idee mit, Sekunde mal, sind da jetzt irgendwie pasteurisierte Eier drin mit Schnaps? Also, ja, war wild auf jeden Fall. So, du hast aber gerade schon, du hast ein Auge
nicht wundern,
zugemacht.
Wenn dir das,
ein Auge hast du zugemacht.
Nicht wundern, das ist zweigeteilt, das Ei war es bei mir.
Ja, finde ich aber eigentlich ganz solide.
Mhm. Ich finde es auch ein bisschen geil, leider.
Es riecht einfach wirklich auch wieder wie Schnapspraline, wie Mancherie.
Und es hat auch, aber es ist geil. Also in Eierlikör kommt ja...
Was ist da drin? Strohrum?
Ja, das ist, glaube ich, von Strohrum bis Korn. Da kommt auf jeden Fall harter Schnaps rein. Und wir können uns schon mal einen Merksatz merken. Kurz die Schokolade runterspülen. Jeder Likör ist ein Schnaps, aber nicht jeder Schnaps ist ein Likör.
Das ist vollkommen richtig.
Der Unterschied liegt nämlich vor allen Dingen im Zucker und im Alkoholgehalt.
Ich dachte früher immer, es wäre so ein bisschen dieses...
Trüb und klar.
Trüb und klar, ganz ja. Genau.
Also eigentlich ist Schnaps der Oberbegriff für hochprozentige alkoholische Getränke.
Mhm.
Das ist eigentlich, wir reden ja auch manchmal vom Schnäpperchen, aber für mich ist Schnaps eigentlich das, was eher sprittiger ist, also was gebrannt ist oder irgendwie sowas. Deswegen ist auch oft so die engere Definition von Schnaps, dass es eben dabei um einen Brand oder einen Geist geht und da ein höherer Alkoholgehalt vorliegt. Und tatsächlich ist es aber nicht der Alkoholgehalt, sondern es ist eben so, dass im Likör, der muss einen gewissen Anteil an Zucker haben.
Ja, der muss dir nämlich
gesetzlich,
das Maul ein bisschen zusammenkleben.
Ja, gesetzlich.
Oh, ist das geil.
Gesetzlich.
Schmeckt immer noch
sehr lecker. Bedien dich. Die herkommen, sind auch mehr da.
dieses eine macht mich gerade sehr, sehr fröhlich.
Ja, mich auch. Gesetzlich muss Likör mindestens 100 Gramm pro Liter, also 100 Gramm Zucker pro Liter enthalten.
100 Gramm Zucker pro Liter, das muss ich mir einmal ganz kurz wirklich
auf der
Zunge zergehen lassen, dass es eigentlich geht.
Ja.
Aber es geht nicht um den Alkoholgehalt?
Also meistens ist der halt niedriger als beim Schnaps, oft so zwischen 15% und 35%. Und es ist eben die Herstellung, da gibt es halt einen Basisalkohol, zum Beispiel Strohrum oder irgendwie sowas. Der wird mit Aromen versetzt, Kaffee, Eier.
Und es ist eben kein Destillat.
Genau, ein Destillat.
Ich glaube, das ist irgendwie, ich überlege gerade, ich hatte doch mal Getränkekunde. Many moons ago, es ist wirklich schon lange her. Und da gab es natürlich dann auch immer so diese Unterscheidung, juristische Unterscheidung. Die Deutschen sind ja dann da auch immer sehr, du weißt schon, Konfitüre extra und so.
Ja.
Es gibt sowas wie, was ist ein Weinbrand? Was ist ein Geist? Was ist
also
Brandwein?
Brennen ist Destillation. Ja. Und boah, wie ist das denn nochmal mit dem Geist?
Ja, der Geist ist ja hundertprozentig auch eine Destillation, weil es ist ja quasi dann der Geist, so übertragen ja, Sinne aus der Himbeere.
Glaube,
und dann wird da halt ein Schnaps draus, wo quasi der Geist der Himbeere drin ist.
Ja.
Ist sehr euphemistisch irgendwie. Naja, also du erklärst mir gerade ganz wunderbar, dass
Eigentlich ist eben Likör auch Schnaps, weil Schnaps einfach alles mit viel Alkohol ist. Aber ja. Es gibt eben dann nochmal dieses engere Ding, wo man sagt, Likör hat auch weniger Alkohol als Schnaps. Aber vor allen Dingen hat halt Likör gesetzlich mehr Zucker. Und das ist das, was uns natürlich einerseits so viel Spaß macht, andererseits aber halt auch die Kopfschmerzen so doll macht. Weil auch bei da sind wir wieder in der Katerfolge, Abbauprozesse, Körper, dies, das. Auf jeden
dies,
Fall.
Dies, das, Ananas, Leute.
Nee, ne? Und dann gibt es, aber es gibt ja nicht nur Schnaps und Likör, es gibt ja auch noch Likörweine.
Ja.
Was quasi als Wein anfängt in der Herstellung. Mhm. Also wir sind bei einer vergorenen Traube.
Das sind auch gerne sehr süß geerntete Trauben.
Genau.
Also reif bis überreif geerntete Trauben.
Mhm. Und Likörwein hat mehr Alkohol als Wein. Der Likörwein hat zwischen 15 und 22% und das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Es ist ein aufgespritteter Wein. Das heißt, mit einem Alkohol, den du zufügst, das ist oft Weinbrand, weil das eben geschmacklich dazu passt, wird die Gärung gestoppt. Und da gibt es zwei Zeitpunkte. Das kann man machen, während der Traubensaft noch gärt. Dann bedeutet das, dass die Hefen absterben, die Fermentation wird gestoppt und es ist noch sehr viel Fruchtzucker in dem Likörwein. Das ist dann zum Beispiel Portwein, wobei bei Portwein gibt es ja auch von bis, oder Madeira oder sowas. Und dann hat man auch noch diesen Moment, wo man den nach der Gärung aufsprittet, also Alkohol zufügt. Wenn die Trauben schon komplett durchgegoren sind, also der Zucker in dem Wein verstoffwechselt wurde und dadurch hat man dann einen trockeneren Likörwein. Also wenn du das machst, wenn noch der Zucker da ist und quasi da den Alkohol reinsprittest, dann hast du eine süßere Nummer. Wenn du das machst, wenn schon der Zucker verstoffwechselt wurde, dann ist das eine trockenere Nummer. Da sind wir dann zum Beispiel im Sherry-Bereich.
Genau, du hast gerade Dinge genannt, die, also weil ich finde, man denkt im ersten Moment, wenn du über Likör und Likörweine sprichst, dann denkt man da irgendwie auch mit einer gewissen Abfälligkeit drüber nach, weil es ist süß, es ist klebrig, es macht dir Kopfschmerzen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, Freunde, wir reißen uns mal alle ein bisschen zusammen, einmal tief durchatmen. Nee. Das gibt es auch in wirklich ganz fantastisch und renommiert und toll. Du hast Beispiele genannt wie Portwein, Sherry, Madeira,
Wermut,
Malaga,
Wermut,
Sautern. Sautern ist einer der berühmtesten Süßweine Frankreichs, die wahnsinnig teuer gehandelt werden. Und Sautern ist der Süßwein, der so ganz typisch zu, hoffentlich demnächst nicht mehr, aber wirklich Frankreich super alte Schule zur Gänseleber gereicht wurde.
Also und deswegen, das ist auch ein Likörwein.
Ja, genau. Der ist dafür bekannt, dass er eben auch so wahnsinnig süß ist. Also was heißt so wahnsinnig, den gibt es auch von bis. Aber deswegen, was ich eigentlich damit nur sagen möchte, nur weil das ein süß ausgebautes alkoholisches Getränk ist, muss es nicht sofort wahnsinnig abfällig behandelt werden. Und man denkt sich, um Gottes Willen, wer trinkt denn das? Das ist ja alles ganz. Nein. Das sind Dinge, die
das
auch.
Das ist handwerklich, also jeder, der mal nach Porto fährt, sollte mal 1 bis 3 Portweintouren gemacht haben.
Ja, dass dir mal gezeigt Tasting. Welche Rebsorte ist da drin? Voll. Was macht man? Wie alt sind diese
auf jeden
Fässer?
Fall,
und so
auf jeden
weiter.
Fall. Und das sind ja auch oft dann alte Whiskyfässer. Und also das ist auch handwerklich wirklich alles wahnsinnig
genau,
spannend.
Und das ist auch wirklich kulturell wahnsinnig tief verwurzelt und ewig gewachsen und so weiter. Und wirklich, also auch mit ganz viele Traditionen hängen da dran. Und ja, also von daher, bei mir, ich musste sofort, als wir über Likör sprachen, musste ich an meine allerliebste Eissorte auf der ganzen weiten Welt denken, wo ich mich immer ein bisschen fühle wie ein alter Mann in so einer Korthose mit einer Batchkappe, wenn ich das in der Eisdiele bestelle. Aber ich liebe das so sehr und es ist Malaga.
Das ist ein helles Eis.
Es ist Vanilleeis mit, also beiläufig gesagt, Rumrosinen. Stimmt aber natürlich nicht, sonst hieße das nicht Malaga, sondern das sind Rosinen, die in Malaga Wein sich damit vollsaugen durften.
Witzig, weil Malaga ist ja auch in Andalusien und aus Andalusien, aus Jerez oder Jerez, keine Ahnung, kommt ja Sherry.
Ja, genau.
Sherry ist ein andalusisches Produkt und wahrscheinlich in Malaga darf das dann nicht Sherry heißen, weil das ist ja aus Malaga und deswegen haben wir da.
Ich überlege gerade, ob es wahrscheinlich auch vielleicht wieder die Rebsorte ist. Ich weiß nicht, aus welcher Rebsorte Sherry gemacht wird.
Ich weiß auch nicht, ob das aus einer Rebsorte hergestellt. Das kommt in der Sherry-Folge.
Das machen wir mal in der Sherry-Folge und das wird eine schöne Folge. Also ja, wir können, wir sprechen heute über Alkohol.
Meinem liebsten Spanier gibt es ein astreines Sherry-Huhn. Da gibt es ein astreines Sherry-Huhn bei meinem Lieblingsspanier.
Stimmt, das Sherry-Huhn und auch gerne ein Sherry-Kaninchen.
Ja, wahrscheinlich.
Kommt auch, ne, häufiger
in
mal
so
um die
einer
Ecke.
Sahnigen, hellen Soße, gebacken in so einer Form mit
und,
gerne noch Kartoffeln, geil.
Und das schmeckt auch für Leute, die das vielleicht noch nie probiert haben oder sich das nicht vorstellen können. Das ist nicht so, als würde zum Beispiel dieses Hühnchen oder eben das Kaninchen, wie auch immer, als würde das so wahnwitzig nach Schnaps schmecken.
Nee,
so
überhaupt
ungefähr
nicht.
Wie jetzt, du hast gerade die Tüte mit den Eierlikör-Eiern aufgerissen, hältst die Nase ran und denkst, ich bin jetzt betrunken. Ja. Nee, auf gar keinen Fall, sondern der Alkohol ist zu einem ganz großen Teil verkocht.
Ja, ja, voll.
Er ist natürlich nicht jetzt irgendwie auf, also da möchte ich mich statistisch nicht zu, also es schmeckt immer noch ein bisschen, also du schmeckst einfach, dass da ein Süßwein dran ist.
Aber das macht eher so was ganz Rundes und was ganz Schönes, weil, also ich kenne das halt in dieser Sahne.
Und auch immer so was leicht Rosiniges, also man nennt das, das sehr unschöne Wort dafür lautet Edelfäule.
Ja.
Aber genau das ist es. Also das hat so was, ja, Schnapsiges, Rosiniges, aber nicht so, dass du denkst, boah, das brennt aber gerade im Rachen.
Nee, und ich muss auch sagen, ich bin das komplett selber schuld, dass ich Kopfweh bekomme beim Gedanken an Likör,
weil es so lecker ist, dass du den trinkst und dann kriegt man Kopfschmerzen am nächsten Tag.
Naja, oder weil ich halt mir auch beerensaurer Apfel reingeschüttet habe oder Amaretto-Apfel oder Amaretto-Kirsch oder Batida-Kirsch oder 43er mit Milch oder 43er mit Maracuja aka Solero oder Malibu-Orange. Ich bin da, Kuckucksmilch, bin ich denn hier? Wir sind doch nicht in Malibu. Also und da muss ich halt sagen, daher kommt komplett meine Assoziation, weil das natürlich süße alkoholische Getränke sind, die du, wenn du so, ich mag das am liebsten, wenn es nicht nach Alkohol schmeckt, weil ich bin eine 16-jährige Wirkungstrinkerin.
Ja,
exakt. Dann ziehst du dir halt so einen Scheiß rein.
Ist so. Ist einfach nur so. Ich habe im Skript kurz notiert, Julia muss kurz brechen gehen, einfach damit ich mich wieder ein bisschen
grüne
erholen
Wiese
kann.
Brechen.
Wirklich und dabei in den Brennnesseln
mit Orangen.
Oh Gott. Also immer wenn irgendjemand drauf loswettert, egal aus welcher Generation, egal ob wir das sind oder meine Eltern von wegen, ach, die Jugend heute, das war doch früher am Arsch. Es war früher genauso schlimm. Also es ist ja dann, der Karneval ist immer so diese Debatte mit, oh mein Gott, und dann sind die so jung und dann kommen die alle nur zum Saufen. Wie gesagt, ich war...
deutsche Leitkultur und deutsche Tradition ist seit immer.
Unglücklicherweise, ja. Also es ist gut, dass wir da mal drüber sprechen, aber es ist jetzt nicht so, als hätten die Menschen, die sich da am meisten drüber aufregen, das auch nur ansatzweise
anders. Wir haben
nur
in der letzten Folge über Eierbraten gesprochen. Das ist eine Tradition, die auf Schützenfesten stattfindet, wenn du wirklich komplett jenseits von jedem Pegel bist und so. Also
ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich drüber, wenn halt wirklich die nachkommenden Generationen, die ja wirklich, also man kann ja wirklich Verkaufsabsatzzahlen miteinander vergleichen.
Man kann sich auch geile Supermarktregale mit antialkoholischen Getränken angucken.
Exakt. Und dass da aber tatsächlich auch bei jüngeren Leuten, ich hatte diese Awareness nicht, als ich 15, 16, 17, naja, name it, bis Mitte 30, hatte ich diese Awareness eher so nicht. Und naja, dementsprechend sind halt Dinge mit Likör 43, oh Gott, das ist mit Milch, das ist wirklich so ein Albtraum, ne?
Ja, das ist auch.
Ich hatte eine schlimme Jägermeisterphase. Jägermeister ist ein Likör. Ja, auch wenn wieder die ganzen toxischen Herren sich irgendwie wacken, zugrölen. Meistens sind das süße Teddybärchen, no Fans. Jägermeister ist ein Likör. Es ist ein Likörchen, Freunde. Hatte ich eine ganz schlimme Phase.
Ich hatte auch schon richtig tolle und richtig, also toll im Sinne von schrecklich, Kettenfettabstürze in Köln im Sonic Ballroom. Ja,
natürlich. Es gab die Jägermeisterphase
oder im Drücke-Pitta oder ja.
Dicht gefolgt von der Kettenfett.
Kettenfett, da sind wir im Lakritz-Likör-Bereich.
Ja, das ist ein schwarzer Likör.
Und der heißt, genau, der heißt dann Kettenfett, weil der schwarz ist.
Exakt. Und da musste sich da, und auch nicht eine Runde, weil das Zeug ist pappensüß. Es schmeckt wirklich, ich glaube, dass das wirklich in vielen Kneipen, steht auf der Karte, hausgemachtes Kettenfett oder sowas.
Das
und
ist ganz oft Lakritz-Bonbons in Wodka oder Korn aufgelöst.
Exakt, es sind einfach Bonbons, es sind gekaufte, zuckrige Lakritz-Bonbons.
Hausgemachtes Kettenfett heißt nicht, dass irgendwer Süßholz geraspelt hat, sondern das heißt einfach nur, dass jemand
oder dass da jemand so eine Kupferblase im Keller stehen hat und irgendwie vor sich hin destilliert.
Nein.
Hausgemacht heißt, man hat sich eine Flasche Korn geschnappt und hat da einfach sehr, sehr viele Lakritz-Bonbons reingelegt und darauf gewartet, dass die sich auflösen. Dann hat man geschüttelt, dann machst du da einen Sticker drauf und fertig ist die Laube.
Hör mal, und meine Tante kommt auf jeder Familienfeier irgendwann an, hör mal, jetzt trinken wir aber mal einen Ramazzotti oder einen Werner oder sowas, ne? Also da weißt du auch schon, okay, ab jetzt wird die Stimmung toll und es geht aber auch steil bergab.
Ich gucke gerade mal hier auf meine netten Notizen, weil tatsächlich haben sich bei mir so im Laufe der, ja, so von 20 aufwärts, hatte ich wirklich immer diese Phasen. Es war die Jägermeisterphase und ich war dann auch wirklich, ich war das dumme Arschloch. Das kann man wirklich nicht anders bezeichnen.
Ich bin ganz gespannt, was
das irgendwann mit so einem kleinen Tablett um die Ecke kommt und eben für 5 Leute ungefragt Jägermeister. Und alle drumherum schon so, oh nein, oh nein. Aber natürlich so.
Das ist wie so ein, in Hamburg gab es ein Eingang auf dem Hamburger Berg, da wo der goldene Handschuh spielt, der Mexikaner im Körbchen.
Ja. Siehst du, das war auch so eine Phase. Ich überlege gerade, was war denn, ich glaube, es war erst Jägermeister, dann kam die Mexikaner-Phase.
Und dann Kettenfett.
Mexikaner hat bei mir aber immer wahnsinnig Sodbrennen gemacht.
Hör mal, mir fällt auch gerade ein, in Köln sind wir natürlich auch bei Grün, jetzt fällt es mir, bei Flim, ein Waldmeisterlikör.
Ja, wobei ich da ehrlich gesagt sehr, sehr schnell wusste, ich muss sagen, dass ich diese, das ist total komisch, aber ich habe diese Schnapstrinkerei in meiner Erinnerung einigermaßen gut wahrgenommen. Es gibt ja so Leute, die die können, was weiß ich, ohne Ende Bier in sich reinschütten, kommt da ein Schnaps dazwischen, kommt der große Glockenschlag. Mhm. Und irgendwie, ich konnte tatsächlich, ich habe immer eher tatsächlich öfter, also so ein Schnäpschen getrunken und dazwischen mir halt immer wieder mein Wasser am Waschbecken voll gemacht. Mhm. Sowas. Aber sobald irgendwo Flim um die Ecke kam, also Waldmeisterlikör, wusste ich, das ist jetzt dumm.
Von nun an ging es bergab.
Das wird dumm. Das wird richtig dumm enden.
Aber es ist, bei mir kommt so ein kleiner Teufel bei Likör. Ja. Also das ist so, bei Likör, bei Schnaps, bei diesen kleinen, so kleine Spaßgetränke in kleinen Gläsern, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
Oh Gott.
Und weiter geht's. Und ich sehe dich so doll mit diesem Jägermeister-Tablett, so freudig und alle sind so,
nein.
Oh scheiße, egal, komm.
Oh Gott, ja, komm, sie hat es dafür bezahlt, ja, komm, nehmen. Und aber du weißt halt ganz genau, also die eine Gruppe wird, also der eine Teil der Gruppe wird ab jetzt wahnsinnig aufdrehen und der andere fährt einfach in 20 Minuten nach Hause.
Ja.
Der andere ist einfach in 20 Minuten rum. Ja, genau, solche, es gab bei mir noch, das war die letzte Jule ist das Teufelchen mit dem Schnapstablett-Phase. Und das war das Eichhörnchen. Das gab es in mehreren Läden in Ehrenfeld. Es hat das Kettenfett abgelöst. Und es wurde immer ein Heckmeck von Seiten der Betreiber. Ich muss es nicht gendern. Von Seiten der Betreiber war keine einzige Frau dabei, würdest du die einfach fragen, was ist das? Käme einfach die Antwort, was es ist. Aber nein, die Herren haben da immer einen riesen Heckmeck drum veranstaltet, welcher Likör sich dahinter versteckt, warum das so wahnsinnig lecker ist. Eichhörnchen, was wird's wohl sein?
Nuss.
Es ist eine Haselnuss.
Okay.
Es ist ein Frangelico. Es ist ein Frangelico. Und ich weiß nicht, ob das die zuhörenden Menschen kennen. Es ist sehr süßer Haselnusslikör.
Der sieht immer, die Flasche sieht aus wie so eine Mönchskutte.
Auch mit so einem...
Mit so einem Bändel.
Ja, genau, mit so einer Kordel als Gürtel.
Und hat einen gelben Deckel und gelbes Design, glaube ich auch, oder?
Ich denke irgendwie an so braun. Braun-rot, vermeintliche Klosteroptik. Die Flasche hat noch nie ein Kloster gesehen, keine Sorge. Und ja,
das ist auch in der Fastenzeit noch verbotener.
Wahrscheinlich. Obwohl, vielleicht ist das wieder so ein Herrgottsbescheißerle.
Ja, die Flasche also, wie eine Kutte aussieht und deswegen rafft Gott gar nicht, dass da Alkohol geht. Ja.
Genau, Likörchen ist drin. Und es ist halt ein wahnsinnig pappensüßer Haselnusslikör. In den, ich überlege gerade, ich war irgendwann mal in einer Kneipe, wo dieser kleine behämmerte, also es gab Kneipen, wo das Eichhörnchen hieß und es wurde immer so, oh Gott, was ist denn das? Nein, kann ich nicht verraten, das Betriebsgeheimnis. Ja, genau.
Und es war einfach nur ein Shot Frangelico?
Es war einfach nur Frangelico, okay, es war einfach nur ein Haselnusslikör. Und es gab auch noch Kneipen, wo in diese süße Haselnusspampe ein ganz kleines Tröpfchen Zitronensaft reingemacht wurde.
Oh, lecker.
Und das...
Das ist aber so dann noch lecker. Gefährlicher.
Um Gottes Willen, das ist so... Es ist so wahnsinnig lecker, weil es hat ein bisschen diesen gemeinen Effekt, wenn dir in einer Cocktailbar ein Schälchen mit Nüssen serviert wird, dass du halt immer, du wirst durstig, weil du halt salzige Nüsse isst, also bestellst du noch einen Drink, dann hast du aber noch ein bisschen mehr Bock auf die Nüsschen. Also es ist ein einziger Teufelskreis und genauso funktioniert Frangelico mit Zitrone, weil es schmeckt nach Nougat, ohne dass du einen Pelz auf der Zunge hast.
Ja, weil die Säure das halt am Ende abschneidet dann, ne?
Es schmeckt ganz, ganz nussig und nach Nougat, aber du weißt genau, also du hast halt nicht gerade diesen braunen Nougat-Block im Mund. So, und dann kommt aber halt eben diese Säure dazwischen, also frischer Zitronensaft und durchbricht das. Und ich mache das nicht mehr als Shot. Nee, wir sind aus dem... Nein, ich bin nicht aus dem Schottalter raus. Nee, bin ich leider immer noch nicht. Ich habe mir da ein Longdrink draus zusammengebastelt, den ich gerne GästInnen serviere. Quasi so eine Art Frangelico Sour vielleicht. Mhm. Eben mit ordentlich Zitronensaft und einfach Sprudel. Also
kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe auch mal einen Amaretto Sour getrunken. Mhm. Amaretto ist ja so ein Mandellikör.
Ja, der auch wahnsinnig klebt.
Ja, und deswegen Amaretto mit Apfelsaft, das schmeckt halt wie flüssiger Apfelkuchen, ne? Also
Ja, sicher.
Und
jetzt,
dann,
wenn du es sagst, natürlich.
Ich meine, wo wir ja auch noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist das Thema Cremelikör. Wobei Eierlikör ist ja auch ein bisschen so ein Creme-Likör-Thema, ne? Da sind wir bei Baileys zum Beispiel. Was ist das? Irish Cream Liquor. Und
ich möchte wirklich wissen, wie hat Baileys in deinem Leben stattgefunden?
Meine Mutter sagt natürlich immer Baileys.
Sicher.
Baileys.
So, ich glaube, heute noch.
Das hat stattgefunden auf Eis und so gefühlt zum Nachtisch. Das ist für mich ein Nachtischgetränk. Zum Nachtisisch dazu.
Ja, exakt.
Und
jetzt auch nicht irgendwie an einem random Mittwochabend.
Nein.
Was weiß ich, mal an einem Samstag. Und auch nicht jeder Samstag.
Ich glaube, ich trinke ein Baileys. Das ist so ein Satz, den meine Mutter gesagt hat.
Genau das.
Ich glaube, ich trinke ein Baileys. Und aber natürlich eins nach Curry-Dip außer Thermomix. Kommt natürlich auch, da gibt es ja ganz viele Creme-Likör-Varianten. Die
du,
man
seitdem,
im Thermomix zubereiten
seitdem
kann.
Der Thermo im Mainstream angekommen ist, seitdem ist die Likördichte im Adventsgeschenkebereich wirklich so dermaßen nach oben gegangen.
Ja.
Was ich Marzipanlikör, Eierlikör, Quittenlikör, was ich an Likörchen, wo ich habe, liebe Grüße gehen nach Münster an die Maike, von ihr habe ich wirklich den leckersten Quittenlikör aller Zeiten bekommen. Das ist eine ganz andere Nummer als sowas Marzipaniges, aber ja. Also ganz köstlich. Jedenfalls, Also Baileys, meine Mutti auch. Das war dann dieser kleine Cognac-Schwenker, ja, der hundertprozentig mal ein Werbegeschenk war.
Auf jeden Fall, der kleine Cognac-Schwenker.
So ein kleiner Cognac-Schwenker, ein Würfel Eis rein. Ja. Das Glas war definitiv ein Werbegeschenk. Und ich sehe genau, wie meine Mutti da auch wirklich so ganz genussvoll, weil das ist so alle zwei Monate kommt der kleine Schwenker, sowas. Und auch, ich glaube, sie hat irgendwann damit aufgehört. Allerdings ist diese Baileys-Flasche, die ist immer noch so, weiß ich nicht, die ist einfach da. Die kriegt auch irgendwann, setzen sich so die Kristalle so oben an dem Verschluss ab und dann reibt es so, wenn man den aufmachen möchte. Das ist aber, glaube ich, tatsächlich eins der ersten Dinge, die ich als Kind, ich will nicht sagen eingefordert habe, aber
ja,
es sieht halt aus wie Kakao.
Ja.
Und also, Mama trinkt also gerade Kakao
halt mal
auf
probieren.
Eis.
Ja,
was ist das denn? Und dann habe ich das natürlich probiert und selbst meine Mutter hat mich da so dran nippen lassen und hat mir natürlich dann sofort das Ding wieder weggenommen. Ne? Also die hat jetzt nicht zugelassen, dass ich da mit 8 mir schon irgendwie 2 Gläser Baileys reinstelle. Aber ich erinnere mich auch an sowas wie Kugel-Eis, Baileys drüber geschüttet und dann wurde da noch so Kakao drüber geschüttet.
Ja.
Also für fein, für Dessert.
Für, ja.
Sagt dir Eckes Edelkirsch was?
Ja und nein. Ist für mich so ein...
Ich kenne nur die, also ich beeile mich, Eckes Edelkirsch kommt auch aus dieser Abteilung, also auch so ein schokoladiger Likör, wo aber halt noch eine Kirsche.
Also quasi wie ein Schwarzwälder Kirschlikör.
Ja, oder ehrlich gesagt wie Mon Chéri als Likör.
Ah ja.
Und ich erinnere mich dran, ich habe den Job meiner Schwester übernommen. Wir haben bei Lidl Pappen gezogen. Also es klingt ganz, ganz falsch.
Das klingt
ganz
falsch. Das klingt, LSD wird doch auch mal gerne auf dem Päppchen serviert.
Nee, das haben wir bei Lidl nicht gemacht. Also ich möchte nicht hier irgendwie die Anwälte von Lidl aber am Nacken haben. Nee, Pappen ziehen in dem Bereich bedeutet so viel wie, also wir waren Aushilfen, wir haben da gearbeitet, wir haben da auf Lohnsteuerkarte, haben wir da gearbeitet. Und zwar Pappen ziehen heißt...
Hört nicht auf.
Ich glaube, Pappenziehen ist wirklich was ganz anderes. Das heißt, dass du da durch die Gänge durchgehst und du quasi aufräumst. Also, dass natürlich irgendwie an einem Samstagmittag da irgendwie beim Hundefutter oder was so 6 halb ausgeräumte Kartons, weil jeder Kunde da unten 2 Dosen rauszieht und da und hier und vor. So, und dann fallen die alle ineinander und so. Und deine Aufgabe ist es quasi alles an Pappkartons. Ich hatte geahnt, dass das in die Richtung laufen würde. Nee, das habe ich nicht geahnt.
Oh Gott, ich trinke einen Schluck.
Ach, schön. Ah, nee, also ja, also der, also man musste quasi den Lidl aufräumen. Man musste alles an überschüssigen Pappkartons aus diesem Lidl rausschaffen, aus dieser Filiale rausschaffen. Und selbstverständlich.
Wie heißen die Rollis?
Ja, du hast.
Rollis heißen diese typischen riesigen Supermarkt fahrbaren Regale eigentlich, weißt du, diese Müll.
Ah.
Die heißen Rollis.
Nee,
wo du morgens bei Alnatura kam immer Obst und Gemüse, hast du verteilt, Mopro natürlich, und auf die leeren Rollis hast du dann Pappen gezogen.
Ah, verstehe. Ja, ich glaube, uns wurde da wirklich ein Übersetzungsfehler mit reingebracht. Da irgendwie,
Pappen ziehen heißt halt einfach, dass ihr.
Also überschüssigen Pappkarton aus den Regalen raus.
Damit schön nicht die Pappen in den Regalen stehen, sondern die kaufbereiten Waren.
Ja, und einfach aufräumen.
Ja.
Also, ne, wie gesagt, da stehen dann halt irgendwie so eigentlich 4 angebrochene Kartons übereinander. Also hast du aufgeräumt.
Mhm.
Und meine Schwester hat mir diesen Job irgendwann übergeben. Apropos übergeben, es gab einen wunderbaren Samstag, wo sie am Freitagabend zuvor, wahrscheinlich im Barker, wird ja auch noch was sagen, das Bahnhofscafé in Kaltenkirchen.
Sorry, Full Moon Party. 2 Getränke, 1 Preis. Und dann hat man Grolsch getrunken aus den Halbliterflaschen, praktisch mit Bügelverschluss. Dann
oh Gott, stimmt
konnte
das
man
Grolsch? Oh Gott.
Grolsch, ja. Weil das kam nämlich im Gegensatz zu Becks und Co. mit einem Bügelverschluss.
Ja,
das heißt, du
viel
konntest
cooler
dir
aus.
2 Getränke holen, 2 Getränke, 1 Preis. Dann brauchtest du keinen, oh, ja, okay, Barker,
ja.
Ja,
also liebe Grüße gehen nach Kaltenkirchen.
Kekse statt Kohle.
Oh, exakt die. Und also ich denke, dass meine Schwester auf einer Full Moon Party war. Vielleicht war sie auch im Schützenfest, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie sich amtlich als Teenager da irgendwie einen reingestellt, war unfassbar verkatert und hat sich wirklich mit allerletzter Kraft in diesen Lidl geschleppt, um dort eben aufzuräumen, und hat als wirklich allererste Amtshandlung in diesem desaströsen Zustand eine Flasche Eckes Edelkirsch fallen lassen.
Oho.
So dass in alle Richtungen dieser Likör, dieser Kakao-Kirschlikör samt Scherben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich einfach sofort in die Pfütze übergeben hat oder ob sie kurz.
Oh Gott.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die einzige, also es tut mir sehr leid, das ist die einzige Assoziation, die ich mit Eckes Edelkirsch an dieser Stelle habe. Und dieses Produkt fand fortan überhaupt nicht mehr im Hause Floss statt. Ja, aber wir können bitte, es tut mir leid an die Hörerschaft, aber es ist die Likörfolge.
Übrigens, Baka war die Rockkneipe, ne? Das war für alternative Girls and Boys. Baka war cool.
Baka war super cool.
Ja, beim Baka lief auch Nirvana und The Strokes und so.
Auf jeden Fall, Baka war die Rock- und Indie-Kneipe.
Ja.
Absolut. Da liefen Dinge wie, was weiß ich, System of a Down, was man damals halt cool fand, Disturbed und so Zeug. Aber natürlich auch irgendwann Melissa Etheridge und so.
Und da lief
auch, geil.
Und es lief auch immer hier Prince, You Don't Have to Be Rich to Be My Girl.
Ja.
Aber genau, Melissa Etheridge, Like
zu einer ganz späten Stunde.
Und die haben immer abgewechselt zwischen so klassischeren Rocksachen, aber dann auch halt mal so The Strokes.
Ja, Franz Ferdinand, auf jeden Fall.
Und immer Refused.
Ja.
New Noise lief immer. Und ja.
Blur, Song 2, dann ist die Hütte fast abgebrannt.
Und dann, ich habe ganz eine kleine Erinnerung an, wie Dandy Warhols läuft, Bohemian Like You.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Da habe ich bin ich viel nicht von Männern angesprochen worden.
Ja.
Okay.
Ja, same.
Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, auf jeden Fall, genau. Es war das Baka. Ach, damals. Ach, Mensch. Ja, ich vergesse immer, dass wir da aus dieser.
Mein Vater hat mich da mit dem Auto hingebracht und auch wieder abgeholt.
Ja, aber natürlich. Ja. Zu 100%.
Aber der musste mal in der Ecke parken, weil mir war das peinlich.
Also er fuhr auf gar keinen Fall, auch mein Vater, liebe Grüße gehen raus, fuhr auf gar keinen Fall vor, sondern er musste da hinten unter der Unterführung stehen bleiben. Ja.
Wie, was war man bitte für ein Arschloch, oder?
Ja.
Also wenn ich mir jetzt so denke, denke ich mir echt so, sag mal, kannst du das mal anerkennen, dass deine Eltern mitten in der Nacht für dich aufstehen?
Dich da abholen? Also eine Fahrt sind nach Niederkrüchten 25 Minuten?
Ja, bei uns ist das wirklich direkt nebenan. Also das ist so, ja. Aber es war auch immer die ganze Fuhre, die dann aus Mönchengladbach und Co. mit dem letzten, oft haben die das dann gemacht mit dem letzten Zug hin und mit dem ersten Zug zurück. Das habe ich dann immer in die andere Richtung gemacht, wenn ich ins Projekt 42 gefahren bin, ein paar Jahre später. Oder nee, eigentlich zu genau derselben Zeit. Okay, Likör.
Ich habe mich auf jeden Fall, also ich glaube, das kann man als Fazit schon mal ziehen. Ich habe mich im Likörregal auch schon mehrfach vergriffen, wo ich sagen muss, würde ich so jetzt auch nicht nochmal machen. Ich habe aber auf jeden Fall ein paar feste Likörbestandteile in meiner kleinen Bar. Ja, es gibt eine kleine Bar. Und ich muss sagen, eine Sache, wo ich mich massiv vergriffen habe, ist ein Artischockenlikör. Flasche, wunderschön. Ich kam, glaube ich, gerade aus dem Sizilienurlaub und hatte das Gefühl, dass da einem nicht, es wurde einem eben nicht der Ramazzotti reingeschüttet. Für mich hat Ramazzotti immer eher sowas von Ruhrpott-Vibe. Also das ist, ich sitze da nicht in der Toskana.
Bei mir hat Ramazzotti eine gute Werbung und die haben auch immer die, ist das nicht die Werbung, wo eine Frau mit der Vespa durch die Stadt fährt?
Oh.
Das ist für mich ist Ramazzotti ein nach Café Solo Con Giotto.
Ach, wirklich?
Das ist für mich der Ramazzotti-Vibe.
Oh, das finde ich
auch. Für mich ist Ruhrpott eher Unterberg.
Für mich ist Ramazzotti irgendwie, für mich ist das kein italienisches Produkt.
Okay.
Obwohl es, glaube ich, also es wird in Italien wahnsinnig doll ausgeschenkt. Also so ist es nicht. Allerdings kam ich aus dem Sizilien-Urlaub zurück und war mal wieder auf dem, oh nein, das ist ja nur was für, oh mein Gott, das sind nur wieder Touristen, die keine Ahnung haben. Ich kaufe das, was wirklich die Italiener tranken. Aha, genau, ja. Italiener trinken nämlich gar nicht so viel. Egal. Jedenfalls, ich habe mir einen Artischockenlikör gekauft, weil ich mir dachte, die Flasche ist so schön und Artischocke und überhaupt. Und das ist der, wie heißt der denn, Cynar? Cynar? Mit C und Y. Und irgendwie diese, irgendwie ist dieser Druck auf dieser Flasche so total. Anke, hast du das schon mal getrunken?
Ich habe das tatsächlich schon mal getrunken, aber als Sour.
Oh, das finde ich wiederum interessant.
Ich war nämlich mal, ich glaube, das war in der Speisekneipe in Frankfurt. Und die haben eine kleine Karte und die haben gar nicht so eine ausladende Getränkekarte. Und der Kellner bzw. Bartyp meinte, hier, ich kann euch als Aperitif klassisch Bubbles machen oder wir haben auch einen Cynar Sour. Und da habe ich den getrunken. Aber ich habe den noch nicht pur getrunken.
Ich habe den pur getrunken, auch so nach dem Essen, als klassischer Digestif.
Also wenn es Artischocke ist, dann ist es wahrscheinlich bitter, ne?
Es ist bitter. Anke, das Zeug ist so bitter, das zieht hier wirklich alles zusammen. Du hast das Gefühl, du hast einen Hamster im Mund. Dieser Hamster hat richtig schlechte Laune. Also es ist, Anke, das ist nicht so ein bisschen bitter. Und du denkst, ja, das ist halt so eine, das hat sowas. Also weil ganz ehrlich, Averna und Ramazzotti sind immer noch relativ süß. Ja, also auch wenn es ein Kräuterlikör ist, der irgendwo wird da auch schon.
Auch Jägermeister ist ja auch
pappensüß, ganz ehrlich. Also da wird schon auch irgendwo, weil wie gesagt, das ist eine Kräuterlikörsituation. Das heißt, bitter findet irgendwo auf der Zunge im Mundraum schon statt. Aber eigentlich findet mehr süß und, nee, Säure nicht, aber süß findet mehr statt. Und beim Cynar ist das, oder bei einem Artischockenlikör, findet süß halt nicht unbedingt statt, sondern wirklich, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich jemals noch nicht mal irgendwie so ein richtiger Urradicchio oder eine Endivie oder irgendwie sowas. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas so Bitteres getrunken wie das. So, jetzt steht die Flasche halt da. Und so also müssen wir nicht drüber sprechen, diese Illusion von, ich trinke nach dem Essen ein Artischockenlikör, weil das ja meine Leber und meine Galle und meine Nieren unterstützt.
Das ist ja sowieso kompletter Bullshit. Das
ist kompletter Unsinn.
Das ist totaler Quatsch. Da kannst du lieber auf ein bisschen Fenchelsaat kauen.
Ja, also weil, ne, also sobald wir irgendwie nach dem Essen in unser Völlegefühl den Alkohol da reinschütten, das hilft der Alkohol nicht dabei, dass das verdaut wird und auch nicht diese zwei Tropfen Artischockenextrakt, die vermeintlich in dem Schnaps drin sind. Nein, das hilft uns überhaupt gar nicht, sondern der Körper muss dann immer erstmal den Alkohol abbauen, bevor er weiter verdaut. Von daher, wenn du deinen Körper nur anders unterstützen möchtest, dann musst du halt den Artischockensalat als Vorspeise essen. Das würde dir eventuell helfen. Nichtsdestotrotz, wir müssen, glaube ich, mal ganz kurz, ehe wir alle HörerInnen verlieren, die sagen, warum reden die ganze Zeit über Schnaps, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz sagen, was kochen wir mit Schnaps, also mit Likör?
Wir haben ja gerade schon über das Sherry Huhn gesprochen. Also wir kochen zum Beispiel Soßen damit. Portweinsoße, köstlich.
Wirklich ganz, ganz köstlich.
Also muss man ein bisschen immer aufpassen, dass es nicht super süß wird, aber ist mega geil, kann man sowohl in so einer wildartigen Situation, in so einem Rind oder so, sehe ich das. Ich sehe es aber auch in einer süßen Situation, zum Beispiel in Form von Portweinfeigen, die man ein bisschen einkocht oder Portweinpflaumen oder irgendwie sowas.
Oh, ich habe was ganz Leckeres gemacht. Ich habe getrocknete Feigen. Mit gerne dann eine Mischung machen, weil ansonsten es kann sehr süß werden. Ich habe roten Portwein und Rotwein, halb-halb, weil wie gesagt, Portwein ist wirklich relativ süß.
Ja, vor allen Dingen, wenn man das dann auch nochmal einkocht und so. Und
getrocknete Feigen bringen ja auch sehr viel Süße mit sich. Und da habe ich einfach einen halben Bund Thymian mit reingeschmissen, habe eine ordentliche amtliche Zitronenschale mit reingeschmissen und das habe ich einfach so ungefähr 20 Minuten weich köcheln lassen. Und das waren dann auch schon, das ist so ein bisschen die Abkürzung für die Portweinfeige, weil die Portweinfeige kannst du dann natürlich auch mit frischen Feigen machen und so weiter und so fort. Auch ganz lecker, ganz andere Aromatik, weil eine frische Feige viel weniger süß ist als eben die getrocknete. Ist ja auch klar. Das habe ich gekocht und es war quasi eine Art Chutney auf einem Crostini mit Ricotta. Was dazu auch total lecker ist, ist sowas wie ein Ziegenkäse, Ziegenfrischkäse.
Das stelle ich mir richtig gut vor.
Ziegenkäserolle.
Oder Ricotta hattest du gerade?
Genau, ich hab so einen Crostini gemacht, rechts, links ein bisschen angeröstet. Da hatte ich so einen aufgeschlagenen Ricotta mit ordentlich Zitrone und schwarzem Pfeffer.
Oder ein Whipped Feta sehe ich da auch.
Oder ein Whipped Feta, mega geil. Und da, weil du brauchst noch so eine Salzigkeit auf jeden Fall. Und da dann wirklich diese ein bisschen eingekochten Portweinfeigen. Wie gesagt, ich habe halb Rotwein, halb Portwein genommen. Man könnte anstelle vom Rotwein auch einen roten Traubensaft nehmen, kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, es gibt Leute, die machen das komplett in Portwein. Mir persönlich würde das eins zu süß werden. Was gerne auch gemacht wird gerade, diese rote Portwein-Sache ist bei einem Schmorgericht sowas zum guten Schluss noch sowas wie ein Ossobuco zum Beispiel oder auch ein Rinderschmorbraten. Nie komplett nur roten Portwein nehmen, sondern immer eher so ein Drittel roter Portwein, zwei Drittel Rotwein, sowas. Aber wird gerne gemacht, ist ganz lecker.
Ente à l'Orange, da sind wir dann ja so im Cointreau-Bereich. Da können wir auch ins Dessert gehen und uns eine Orangensauce machen für Crêpe Suzette zum Beispiel.
Eindeutig. Wir haben hier nämlich schon Rezepte mit Likörchen
ganz genau.
Ich denke ganz doll. Ich überlege gerade, wir haben doch auch mal, diese Knödel-Folge. Pilzrahm. Haben wir da einen Sherry dran gemacht?
Nee, glaube ich nicht. Das war ganz plain.
Weil tatsächlich, wenn ich mir hier ein Pilzrahm-Süßchen koche, und also Pilzrahm, bester Rahm.
Mhm.
Kennst du jemanden, der, ja, es gibt so Leute, die sagen, ich mag keine Pilze, aber wirklich sehr aber wenig.
Ja, aber die essen oft dann sowas wie Pilzrahm.
Ja, weil Pilzrahm einfach
geil, ist einfach geil.
Wahnwitzig geil ist. So, und ich wirklich gerne im Nüdelchenbereich. Irgendwann wird es auch mal wieder, es ist jetzt wirklich lange Zeit, aber irgendwann wird auch mal wieder eine Pfifferlingssaison da sein und dann werde ich Pilzrahm ballern, bis der Arzt kommt, verlass dich drauf. Und ich werde regelmäßig dann wirklich von FreundInnen, die ich bekoche, gefragt, sag mal, warum ist denn deine Soße so geil? Die Antwort lautet, wahlweise weißer Portwein oder Sherry oder Madeira. Das macht die Sache ganz, ganz lecker. Und zwar wirklich anbraten mit dem Schnäpperchen, also mit dem Likör, Wein, ablöschen, komplett verkochen lassen. Und wahlweise mit Brühe und Sahne aufgießen.
Und dann ist ja auch ein ganz, ganz, ganz Küchenklassiker eigentlich ablöschen mit Wermut, ne? So ein Bra, also Neulibra, Nollibra, wie heißt das?
Nollibra, genau. Ist so ein, ist eine Flasche, die immer
Das ist so eine grüne Flasche.
Ja. Und die, so steht einer, die steht in sämtlichen Küchen, steht auf jeden Fall der Nolli. Ich überlege, ich muss irgendwie sofort eher an so eine Fischsituation denken.
Ja, ich kenne das, also ich habe es noch nicht selber gemacht, aber man sieht das oft, dass die so einen Gemüseansatz dann, genau, es ist eher in so einer hellen, in einer hellen Soßigkeit.
Genau, ich
bin
auch irgendwie bei so einer Karotte-Lauch.
Ja, genau,
Situation,
sowas.
Bisschen zwiebelig
vielleicht. Ein bisschen Sellerie oder so noch.
Kommt ein Nollibra vorbei und dann wird das halt, ich überlege, also ich bin auf jeden Fall immer eher in so einem, bin irgendwie auch gerne bei den Süßwasserfischen in dem Zusammenhang. Aber was wir beim, das ist auch wahnsinnig geil. Und das ist, hast du schon mal Morcheln gegessen? Frische Morcheln, nicht getrocknet?
Ja, gibt es tatsächlich manchmal in Frankfurt in der Kleinmarkthalle.
Bin so neidisch. Weil die Morchel ist, also zumindest in Deutschland, ein nahezu, was, die Morchel ist ein Pilz.
Ja.
Ein sehr hübscher Pilz.
Ist. Hat so einen hellen, weißen Fuß.
Sehr, relativ klein.
Genau, und dann sieht es ein bisschen aus, als hättest du Kopf über einen Tannenzapfen drauf getan.
Exakt.
Also es hat so eine leichte Torpedo.
Ja, bisschen like a bullet. Yeah. Haben wir irgendwas, was nicht total militant ist? Ich wollte gerade sagen, kleiner Pfeil.
Nee, vielleicht wolltest du auch Buttplug sagen? Nee, also die
spitz zulaufend.
Das ist ein, genau, das ist eigentlich ein Pilz, der nicht oben rund ist, sondern spitz zulaufend.
Spitz zulaufend hat wirklich wie so ein wie eine Kinderzeichnung, so ein kleines wie so ein spitzes
tropfenförmig
Dach.
Fast schon.
So ein kleines Dach da oben
kleiner,
drauf.
Tropfenförmiger
und dieses
Pilz.
Dach ist genoppt?
Ja,
nee, nicht genoppt.
Beziehungsweise ist es eher
gepunktet?
So. Nee, das sind doch eher so Röhren fast, die man von außen dann oder?
Durchlöchert?
Ja, eigentlich wabenartig. So langgezogene Waben, würde ich sagen.
Let's do wabenartig. Wir machen mit spitz zulaufend und wabenartig. So, jetzt haben wir langsam die Morchel beschrieben.
Braun-weiß, haben wir das schon gesagt? Das ist nichts für Leute, dieser Pilz, die so, wie heißt das, wenn man keine Löcher so gut sehen kann?
Oh, da, gibt's das?
Da gibt, ja, das, das, es gibt Leute, die können sich auch sowas wie Bienenstöcke und sowas gar nicht so gut angucken.
Ach du meine Güte.
Weil das denen gar kein gutes Gefühl macht. Aber mir fällt nicht ein, wie das Wort heißt.
Oh, ich finde es sehr, sehr befriedigend. Ich finde, dass so eine Morchel wirklich ein sehr hübscher Pilz ist. Sie ist eindeutig ein, sag?
Tryophobie.
Sie ist eindeutig immer noch ein Star in der französischen klassischen Küche.
Ja, weil die, also du kriegst sie ja irgendwo auch nirgendwie, ne? Irgendwo auch nirgendwie,
ja. Ja, aber genau das ist das Problem. Die Morchel ist eine Delikatesse, die, also ich finde, du kriegst sie häufiger mal irgendwo getrocknet.
Ja.
Das hat tatsächlich mit der OG-Morchel, also es verhält sich exakt so wie mit einem Steinpilz und einem getrockneten Steinpilz. Natürlich kannst du mit diesem Einweichwasser aus so einer, also ne, wenn du getrocknete Morcheln mit Wasser aufgießt, ziehen lässt und so weiter, damit kannst du fantastische Dinge machen. Aber wenn du mal frische Morcheln in Butter mit einem gewürfelten Schalöttchen andünstest, da passieren ganz andere magische Dinge. Und deswegen ist so dieses, die Poularde mit Morcheln, das ist so ein ultimativer französischer Klassiker. Ich glaube auch, dass da gerne mal ein Kaninchen vorbeikommt. Einfach weil das,
oh ja, geht, das kann um ich dieses, mir gut vorstellen.
Es, also so das, ich will nicht sowas sagen wie taste like chicken, aber im Sinne von, es geht um helles Fleisch,
ja,
um mildes, eine gewisse Süße.
Ja.
Es gibt Geflügelarten, die eben auch wirklich auch im gebratenen Zustand eindeutig eine gewisse Süße mitbringen. Ich würde sowas auch über Kaninchen sagen.
Ja.
Es hat natürlich einen gewissen Eigengeschmack, aber es ist jetzt nicht, es hat nicht sowas wie ein Ogu, wie irgendwie wild oder sowas.
Ogu ist dieser typische, dieser Wildgeschmack, ne? Dieses.
Ich glaube aber, dass man tatsächlich auch bei sowas wie Ziegen und Hammel von Ogu spricht. Also wirklich dieser
Moschus, nicht Moschus, aber so dieses Moschusgefühl. Impertinente
Eigengeschmack. Also ja, ein Wild, also Wildschwein, Hirsch und so weiter. Je nachdem, wie alt die Tiere sind, haben natürlich wirklich diesen.
Das ist das, weswegen Menschen sagen, ich esse nicht gerne Lamm oder Wild oder keine Ahnung.
Genau, wenn es einfach so ganz dolle wahlweise nach Stall oder einfach irgendwie auch so eine Tranigkeit oder einfach eine Intensität mit sich bringt, das und genau, und sowas hat weder die Poularde noch das Kaninchen. Und da wird in der klassisch-französischen Küche eben ganz gerne mal die Morchelrahmsoße dazugeholt. Und in dieser Morchelrahmsoße ist wahlweise gerne mal sowas wie ein Cognac. Cognac kein Likör, aber da ist auf jeden Fall gerne mal sowas wie ein Madeira, ein Portwein, ein weißer Portwein, ein Sherry. Solche Dinge sind auf jeden Fall gerne mal in einer Morchelrahmsoße. Und ich sag mal so, liebe HörerInnen, solltet ihr jemals auf irgendwelchen Karten, wahlweise in Frankreich oder auch außerhalb Frankreichs, wann ist Morchelzeit? Frühjahr. Ich muss irgendwie ans Frühjahr denken. Weil die Morchel klassisch auch im Leipziger Allerlei drin ist. Und das ist für mich irgendwie, stimmt, so ein Frühlingsbote.
Ich habe schon rausgefunden, dass die Morchel ein Schlauchpilz ist. Was Sinn ergibt, wenn man weiß, wie die aussieht. Ja, März bis Mai. Eigentlich gehen wir jetzt richtig rein in die Morchelsaison.
So, Freunde, wenn ihr jetzt also zwischen März und Mai irgendwo auf einer Karte Morchelrahm findet, Morchelsoße, esst das einfach. Seid euch darüber im Klaren, dass da auf jeden Fall ein Likör den Weg in die Soße gefunden hat. Und bitte esst das einfach, ja, weil das ist so cremig, so süß, es hat eine gewisse Erdigkeit. Ich kann die Morchel gar nicht so richtig beschreiben, weil die, oh Gott, die ist so gut, die Morchel. Ja, von daher, dazu lade ich euch herzlich ein. Wir müssten demnächst mal was mit einem Likörchen kochen.
Ja.
Ich habe leider keine Morcheln da.
Das heißt, wir werden jetzt Schaum schlagen. Wir sind jetzt Schaumschlägerin.
Anke, wir werden jetzt mal ein bisschen Schaum schlagen. Also es ist richtig italienische alte Schule. Es wird Savaglione geben. Und ich muss sagen, ich finde es geil. Ich finde, du siehst sehr selten eine Savaglione auf einer Karte.
Ja, weil du die ja auch.
Die wird allerminütig, ja, das kannst du nicht vorbereiten.
Ja.
Und das heißt, das ist ein Eischnee, der auf einem Wasserbad warm, fluffig aufgeschlagen wird. Und klassisch kommt da Masala dran. Also wieder
Likörwein
aus Andalusien.
Und
ich habe keinen Masala da.
Verklagt uns doch.
Weiß ich jetzt nicht. Das heißt aber, man kann zum Beispiel alternativ sowas wie einen weißen Portwein nehmen. Ein Sherry sehe ich nicht an einer Savaglione. Alternativ könnte man auch andere Liköre nehmen und davon habe ich dir jetzt hier mal so ein paar mitgebracht. Und du darfst jetzt entscheiden, welcher es denn sein soll.
Ich würde den gerne aufmachen. Ah ja, jetzt sind wir doch da. Nusslikör.
Es ist die Haselnuss.
Ah, wobei der ist ganz interessant. Es riecht kräuterig auch ein bisschen, finde ich.
Oh. Oh wow, es hat einen kleinen Jägermeister.
Ja, ne?
Weiß ich noch nicht. Es hat einen kleinen Jägermeister. Dann habe ich natürlich den Klassiker, weil du den einfach sehr gut auch mal an
Tiramisu.
An Tiramisu machen kannst, genau. Also wenn du für ein Dessert irgendwie einen Teig tränkst, finde ich, kannst du mit Likör 43 viel reißen. Das schmeckt so nach Karamell, ja, Vanille.
Karamell, Vanille. Ich wäre fast bei, also wir haben auch noch einen Stroopwafel.
Wir haben eine Stroopwafel, das war natürlich, das ist ein Touri-Geschenk. Das ist ein Mitbringsel von der Reise, wo ich sagen muss, habe ich mich sehr drüber gefreut.
Riecht auch gefährlich.
Wurde ganz wichtig.
Das finde ich, riecht mehr nach Nuss als das Nuss.
Total, das finde ich dunkles Karamell mit Nuss. Das hier aber auch so ein Geschenk, ganz wichtig. Wenn ihr das von jemandem geschenkt bekommt, nötigt die Person, das zu trinken. Ja. Es wird an dem Tag, es wird überreicht, herzlichen Glückwunsch, hallo, schön, dass du wieder da bist. Und im gleichen Atemzug holst du die Gläser und nötigst die Person, den Quatsch mitzutrinken.
Ja.
Du leidest nicht alleine.
Ich mache das auch gerne, wenn einem hier ein kleiner Sekt oder sowas geschenkt wird.
Dass auf man jeden
das
Fall. So,
also Sekt finde ich auch ein klasse Geschenk.
Total
aber
gut. Jedenfalls habe ich noch zweierlei, kann ich mir auch gut vorstellen, ich habe zweierlei Orangenliköre. Das sind nämlich auch so die Dinge, die habe ich einfach da. Contrôt ja. Brauchst du führen, oder also ein Orangenlikör, man kann auch, wie heißt der andere?
Fällt mir gerade nicht ein.
Ja, wir wissen beide, welche
ich nicht meine.
Ja, Cromagnier.
Ja.
Brauchst du für Crêpes Suzette, brauchst du für eine Margarita? Ist auch lecker, was weiß ich, wenn du eine Marmelade selber kochst und dann machst du noch so ein Schlückchen Orangenlikör da dran. Hier auch Mitbringsel, das ist eine Bitterorange.
Ja. Ich wäre entweder beim 43er oder beim Cointreau oder bei einer Mischung.
Das ist doch eine Mischung, Mann. Du, die Bitterorange gefällt mir aber auch ganz gut.
Ja.
Aber lass uns süß machen. Komm, wir gehen auf süß.
Also wir müssen jetzt auf jeden Fall, ich habe hier schon angefangen, Eigelb und Zucker zu verrühren. Und das hauen wir jetzt auf den Wasserbad. Da hast du, glaube ich, hast du es gerade. Nee, guck mal, du hast es schon geholt. Ich weiß aber nicht, ob es schon dran ist.
Ich glaube, dass mein Salz fast leer ist. Du kriegst jetzt hier so eine. So.
Genau. Und eigentlich kann man.
Kannst du jetzt schon draufhängen?
Ja, und man kann es aber auch ausschalten, ne?
Nee, würde ich nicht machen.
Okay.
Wir brauchen auf jeden Fall mehr Hits. So, dann haben wir hier einen kleinen. Du sagst gerne ein bisschen Likör 43er und ein bisschen Orange. Gefällt mir gut. Das ist eine gute Mischung.
Das muss man jetzt eigentlich in der 8 rühren, ne?
Ach, Leon, darum. Bullshit. So, und das Ei stockt jetzt natürlich durch die Wärme. Es ist genau wie wenn man eine Hollandaise aufschlägt. Es wird heller, es wird fluffiger. Und wenn wir merken, da passiert irgendwas, geben wir den Schnaps so ein bisschen nach und nach dazu. Guck dir das an. Oh, Anke, das sieht voll gut aus.
Handrührer, my ass.
Du, das ist wirklich keine. Ich bin der Holly. Das ist keine persönliche Anfeindung.
Ja.
Guck mal, es gibt einen Farbwechsel. Es gibt einen eindeutigen Farbwechsel. Soll ich dich mal ablösen?
Ja.
Halt mit. Du, ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt nicht verkacke, ob ich jetzt nicht hier Rührei mache. Die Wahrscheinlichkeit besteht.
Da muss ja jetzt ganz viel Luft rein einfach.
So. Aber ich sehe auf jeden Fall schon eine kleine Schaumigkeit. Das ist immer noch so flüssig.
Ja, man will noch so ein ganz kleines bisschen mehr Stand haben, ne?
Ich würde jetzt ein Handrührgerät reinholen.
Ja, bitte, komm.
Hat halt immer noch nicht diese Fluffigkeit, weißt du?
Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht zu wenig oder das vielleicht an der Flüssigkeit liegt, dass wir nicht so viel Flüssigkeit drin haben, wie wenn wir Wein reingetan hätten.
Ich habe schon 2,5 Teelöffel. Ein Teelöffel sind 30.
Ja, 25 bis 30.
Ja.
Ich weiß es.
Weil geschmacklich ist es total lecker.
Dann ist es halt eine Soße ein bisschen, ne?
Es hat die Konsistenz von einer perfekten Hollandaise, muss man mal sagen.
Es fehlt ein bisschen die Luft.
Es fehlt ein bisschen die Luft, Leute. Wie bei mir. Aber ich verstehe noch nicht ganz, warum. Weil es ist ja, also wenn wir uns angucken, wie es sich verhält, ist es gegart. Ne? Also so dieses, dass du einen Streifen am Boden ziehen kannst.
Ja, zur Rose abziehen kannst du es, ne?
Genau. Und dieses, also du ziehst einen Streifen am Schüsselboden entlang. Und die bleiben auseinander, die laufen nicht sofort wieder zusammen. Das macht das Ei ja quasi nur, wenn eine Stockung ist. Es ist einfach nur nicht fluffig genug. Ich hätte mir das halt dreimal so fluffig vorgestellt.
Ich auch.
Halt ein Schaum.
Ja.
Das Norlandes.
Manchmal werden die Sachen auch anders als erwartet.
Es ist, glaube
ich, eine sehr leckere Vanillesoße. Eiersoße.
Ist kurz von einer...
Likörsoße.
Ist kurz von einer Vanillesoße.
Ja.
Es ist auf jeden Fall gegart. Es ist definitiv gegart.
Ich würde sagen, das ist jetzt das, was wir heute rausholen.
Exakt. Können. Weißt du, heute, also manchmal ist auch einfach Montag.
Manchmal klappt es, Jule, und manchmal klappt es auch, aber nicht so, wie man sich's vorgestellt hat.
Ja, und also ich glaube, wir haben jetzt sehr gut vorgeführt, was die Vorteile von einem Thermomix sind warum das nicht so ganz häufig auf Karten steht. Haben wir, finde ich, gut vorbereitet, haben wir gut gezeigt.
Ist richtig lecker, ganz süß, ganz doll süß und überhaupt nicht fluffig. Mhm. Eigentlich wollten wir eine Weinschaumcreme machen.
Wir hatten uns das sehr schaumig und fluffig vorgestellt, ne? Das ist jetzt schon, ich finde das Wort zäh. Es ist ganz lecker.
Ja, aber ich kann gar nicht richtig erklären, was das ist. Aber zäh trifft es.
Ich finde, es hat fast eine Marshmallow-Artigkeit.
Ja, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir zu wenig Flüssigkeit drin hatten oder sowas.
Mhm.
Ob das vielleicht insgesamt zu wenig Masse war, dass ich da richtig die... Das ist doch immer, wenn so Fettmoleküle mit Luft ummantelt werden, beziehungsweise Luft mit Fettmolekülen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert.
Bin mir gerade auch nicht sicher, ob der Zuckergehalt vom Likör Züngelchen schon ausgefahren, gucken, wo der Faden hingeht, ob der Zuckergehalt vom Likör mit reinspielt. Ja, du, vielleicht habe ich im Zweifel einfach nicht genug geschlagen.
Ja, aber das kann es nicht sein.
Wir haben da schon amtlich reingeprügelt, ne? Aber ganz ehrlich, ich fühle mich nicht ganz wohl damit, das Rezept jetzt so mit dem Ergebnis einfach zu veröffentlichen, nach dem Motto, probier doch mal aus. Da muss ich sagen, weil ich finde es auch tatsächlich eins zu süß.
Ja, ich...
Ich würde einen Löffel weniger Zucker reinmachen.
Ja, ich habe da jetzt auch keine zwei gehäuften Esslöffel reingetan.
Und deswegen würde ich da tatsächlich nochmal in die Forschung gehen und sagen, ich probiere das nochmal.
Wir liefern das gegebenenfalls nach.
Exakt, danke, dass du noch ein GGF davor setzt. Das gefällt mir gut. Also lecker finde ich es tatsächlich. Ich mag es aber, Jone, total gerne. Ich hatte es mir halt irgendwie viel schaumiger vorgestellt.
Ich finde halt bei Sabayone auch immer das Schöne, dass es wirklich diesen leicht weinigen Geschmack dann hat. Ne? Ja. Also das ist wirklich so dieses, die Edelfäule. Mhm. Dass man die Edelfäule merkt, und die Edelfäule hat jetzt hier nun gar nicht stattgefunden.
Nee, stattdessen findet hier ein süßlicher Cromagné statt. Also
ja.
Ordentlich Orange.
Puh.
Was ich aber zum Ei trotzdem sehr gut finde. Nichtsdestotrotz, oh nee, es ist so süß. Das Rezept machen wir so nicht in die Shownotes.
Machen wir einfach nicht.
So
in die Shownotes.
Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen besprochen, wofür wir, also, weil ich habe offensichtlich ein Staple, eine bestimmte Likörauswahl, die einfach immer da ist, eben habe ich ja schon vorgeführt. Unter anderem habe ich immer sowas wie ein
Amaretto. Immer Strohwaffellikör.
Ich habe immer ein Strohwaffellikör da. Nee, das war eindeutig ein Geschenk. Aber ich dachte mir, du freust dich vielleicht über ein Strohwaffellikör.
Auf jeden Fall.
Ich habe auf jeden Fall immer sowas wie ein Amaretto da.
Ja.
Wobei ich Amaretto einfach klassisch fürs Tiramisu. Wobei ich das mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr mache, sondern ich experimentiere dann total gerne mit Likören rum. Ich habe schon Frangelico in den Kaffee gerührt beim Tiramisu. Ich habe da schon, man kann einen Orangenlikör mal nehmen, ist auch lecker, geht halt in eine andere Richtung.
Kahlua, finde ich, kann man auch nehmen, das ist ja so ein Kaffeelikör.
Ja, auch lecker. Und natürlich kann man auch, man kann Schokoladenlikör verwenden. Ich überlege, oh, ich habe das schon mit Likör 43 gemacht, dass du halt wirklich diese Karamellnote dann im Kaffee drin hast. Ist auch ganz, ganz lecker zusammen mit dieser Mascarpone-Creme. Von daher, ach du da. Da teste ich mich doch ganz gern. Klassisch natürlich auch sowas wie Masala.
Ja.
Geht auch wieder. Deswegen, ich glaube, ich brauche mal wieder eine Flasche Masala. Ist einfach so.
Ja, also so ein schöner Likörwein halt einfach.
Wie gesagt, Portwein und Sherry habe ich da. Masala ist einfach eine andere Nummer. Hat dieses Rosinige.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Du hast notiert Mousse au Chocolat. Ich brauche natürlich Erdbeeren Romanov.
Haben wir hier ja schon mal eine Erdbeerfolge zubereitet?
Ich glaube, wir haben das,
mit einer Pistaziencreme. Also bei Mousse au Chocolat kann man auch ein bisschen damit spielen, ne? Dass man halt sagt, man tut vielleicht ein bisschen Orange rein, dann hat es halt so diese fruchtigen Noten. Man kann da auch mal eine Nuss reinschmeißen oder auch einen Kaffee oder irgendwie sowas. Ich finde, Cassis ist auch was man, also das habe ich immer da. Damit bereitest du ja auch klassisch einen Kirzu, einen Sekt mit Cassis oder einen Kir Royal, was ein Champagner mit Cassis ist.
Liebe ich einfach nur sehr. Cassis ist, ich glaube, einfach auch das französische Wort für schwarze Johannisbeer. Ja,
schwarzer Johannisbeerlikör.
Also weil, aber auch wenn du in der Eisdiele stehst und da steht Cassis angeschlagen.
Cassis.
Dann ist das kein Schnaps-Sorbet, sondern tatsächlich schwarze Johannisbeere, was aber einfach nur ganz, 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 ganz lecker ist. Und in Frankreich wirklich eine komplett handelsübliche Geschmacksrichtung.
Ja.
Und dieser wundervolle Likör, der Crème de Cassis, kommt aus Dijon.
Wo ja auch der Dijon-Senf herkommt.
Immer wenn American Creators, and some Dijon, let's do some Dijon.
Dijon Mustard.
Ja, let's do
some. Dijon Mustard und also Dijon Liquor.
Wie gut kann eine Stadt denn eigentlich sein, wenn sie...
Die Dijonie.
Die Dijonie.
Entschuldigung. Oh, ich war,
du, wir
ich
müssen
war,
hier gleich mal...
Ich, seitdem, seit Papiergate bin ich nicht mehr so richtig runtergekommen.
Eine Runde Pappen ziehen. Nee, also oh, aus Dijon in Burgund. Das ist eine kulinarisch wirklich fantastische Region. Alter, da kannst du dich aber mal richtig cool rund. Da kommen auch so Dinge wie Linsen her, die werden, egal. Jedenfalls, wie gut kann eine Stadt eigentlich sein, wenn extrem geiler, weltberühmter Senf daherkommt und dieser wirklich glorreiche
Crème de Cassis.
Das ist ganz, ganz lecker. Ist auch wirklich, also vielen Dank für die Erinnerung, weil ich war schon mal in Dijon, das war wunderschön, kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe dann Senf-Workshop gemacht, habe ich in der Senf-Folge erzählt. Und habe mich da auch Hals über Kopf in, allein diese Flasche vom Crème de Cassis, die ist so sehr nostalgisch,
ja,
und sieht irgendwie aus wie so ein buntes...
Könnte auch ein Essigfläschchen sein, finde,
ja,
ich.
Ja, und erinnert sie mich an so diese Buntglasfenster.
Ja.
Irgendwie erinnert sie mich daran. Und das wird dort nämlich eben ganz normal im Aperitif serviert, eben mit Weißwein oder eben mit, es muss kein Champagner sein, kann auch ein Cremant sein.
Genau, also, es heißt halt Kir, wenn es mit, ja, Sekt ist.
Genau, wenn es
prickelt. Und Kir Royal, dann ist es eben.
Ja, aber Kir Royal ist doch auch schon wieder, ist doch der beste Name. Also wie viel Swag kann etwas haben, wenn es Kir Royal heißt? Naja, und es ist halt eben auch ganz, ganz lecker. Und ich danke dir für diese Erinnerung. Ich nehme mir, glaube ich, vor, in diesem Sommer diese Flasche Cassis in Freundinnen irgendwie reinzuschütten, weil das wirklich, also es ist, das natürlich ist es ein süßer Likör, aber eine schwarze Johannisbeere hat ja immer Tannine, die hat immer auch noch irgendwie ein bisschen was Bitteres.
Und Sekt, also man muss da jetzt nicht Asticinzano machen, sondern wenn man einen trockenen Sekt oder einen,
ja,
Brü oder extra Brü hat, dann ist das ja eh schon das Getränk an sich sehr trocken und dann ist das, kann das auch ein bisschen was Süßes dann auch vertragen. Ganz
und es ist keine Schorle.
Nee.
Also es ist jetzt
nicht
da kommt irgendwie ein Drittel Cassis und dann wird er mit Sekt aufgegossen, sondern da kommt so ungefähr ein Esslöffel auf ein Glas Sekt,
ja,
wenn es hochkommt. Ja, sowas ungefähr würde ich sagen.
Ich wäre sogar fast bei einem Teelöffel eher.
Ja, je nachdem. Ja.
Und so ein bisschen, ich mache da so einen Schwups ins Glas,
genau,
und das war's. Vielleicht
auf jeden Fall ganz lecker.
Vielleicht fragen sich auch ein paar Leute, weil wir sind ja immer noch in der Fastenzeit, obwohl wir über Schnäpperchen sprechen, oder, also wir sind ja in der christlichen und muslimischen Fastenzeit, Ramadan und die christliche Fastenzeit zusammen, oder vielleicht trinken auch Leute keinen Alkohol, die uns zuhören, womit man so Alkohol, womit man Likör ersetzen kann. Ich finde, das kann man nicht pauschal beantworten. Ich finde, guck mal, welcher Grundgeschmack der Likör hat. Und sich daran so zu orientieren, ich finde, im Zweifel kann man den auch weglassen und dann von einer anderen Flüssigkeit was mehr machen. Also ich finde, ich würde jetzt nicht mit sowas anfangen, wie zu sagen, man nimmt Aroma oder irgendwie sowas, so kleine Aromafläschchen. Ich würde zum Beispiel,
je nachdem,
sowas wie
Bittermandel,
okay,
kann man machen. Aber auch da eine ganz vorsichtig.
Aber ich, also
da musst du, das wird tropfenweise dosiert, ne?
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt Grand Marnier oder Cointreau dran kommt, dass man dann vielleicht eine kleine Orangenschale, ein bisschen,
ja,
Orangensaft, ein bisschen Orangenschale.
Auf jeden Fall.
Dass man diese fruchtige Orangigkeit,
ja,
oder sowas hat.
Ja.
Wenn man jetzt natürlich eher so im süßen und nussigen Bereich ist, dann ist man bei vielleicht auch einem Sirup, was es ja auch in vielen Geschmacksrichtungen gibt.
Auf jeden
gibt.
Fall. Ich finde, das ist wirklich häufig eine ganz gute Alternative. Ich habe auch überlegt, Gerade wenn wir bei sowas wie eine Tränke für ein Dessert sind, Stichwort ja. Tiramisu, und du möchtest den Amaretto weglassen. Du brauchst ja also entweder machst du wirklich einen Tropfen Bittermandel in deinen Kaffee rein, mhm, oder aber sowas wie ein Mandelsirup.
Ja.
Kann ich mir auch ganz lecker vorstellen. Ich hatte noch überlegt, bei sowas wie eine Sabayone, womit würde ich es denn ersetzen? Weil das finde ich ganz schwierig. Wie willst du den Geschmack von zum Beispiel einem Masala, das wäre halt die typische rosinige Geschmacksrichtung.
Ja, das finde ich ganz
schwierig. Wie willst
schwierig.
Du das unalkoholisch, also welches Produkt kommt dahin? Weiß ich nicht. Gibt es ein Aroma, Rumrosine?
Ja, da bin ich dann vielleicht sogar auch der Meinung von, muss man dann vielleicht kann man dann auch sagen, man nimmt.
Ich glaube, ich würde auch wieder auf den Sirup gehen.
Ja.
Ich glaube, ich würde auch wieder auf den Sirup gehen. Ich hatte über sowas wie einen weißen Traubensaft nachgedacht.
Ja, der ist dann halt aber auch sehr süß, ne? Ja, vielleicht irgendwie sowas Sirupartiges.
Hat aber dann vielleicht auch so eine weirde Säure, die irgendwie dann nicht dazu passt.
Ich dachte auch sofort an sowas wie Aronia und so ein Kram, aber das hat viel zu viele Tannine und ist viel zu sauer. Boah, weiß ich gar nicht.
Ich glaube tatsächlich, dass man sowas wie, ich würde es dann, glaube ich, versuchen, anders auszumachen, dass du sagst, ich habe Bock auf Sabayone, aber ich trinke keinen Alkohol, ich möchte, dass da kein Alkohol rankommt, dass du wirklich mit sowas wie Orangenabrieb und Orangensaft arbeitest. Irgendwie
ja,
in die
irgendwie
Richtung
sowas
gehst.
Oder aus irgendeinem Grund kann ich es mir auch gerade vorstellen mit so einem Erdbeersirup oder irgendwie sowas. Sowas, was dann natürlich auch sehr süß ist, aber wenn man, glaube ich, ausreichend Flüssigkeit hat, dann...
Ich denke gerade an sowas wie, also weil ein Sirup hat ja eine andere Textur als ein Likörwein.
Genau, ich würde den auf jeden Fall irgendwie verlängern.
Genau, und ich überlege gerade, ob da nicht wirklich sowas
hat
wie vielleicht,
ja auch schon gesagt,
wie vielleicht eine Apfelschorle oder sowas, vielleicht sogar noch ein paar...
Kohlensäure.
Bisschen Kohlensäure mit rein, weil es gibt ja auch sowas wie so eine Sektschaumcreme und sowas. Das ist ja letztendlich Sabayone,
ja,
wo halt irgendwie
stimmt.
Sekt oder sowas mit runter. Und das könnte ich mir dann schon, dass man vielleicht doch mit was eher Neutralerem wie einem Apfelsaft oder einer Apfelschorle arbeitet, mhm, und da dann aber trotzdem noch, du musst ja irgendeine Form von Aroma abseits vom Apfel. Und da bin ich dann, glaube ich, ich würde sowas mischen, dass du halt wirklich einen Sirup mit einem Saft mischst.
Ja, also was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist den Likörwein durch Likör 1:1 ersetzen. Das funktioniert nicht so gut, das haben wir ja gerade gemacht. Ich geh schon fast in die Buchhaltung rein, Jule.
Ich denke noch einmal ganz kurz über diese, wenn wir Likörweine, haben wir gerade besprochen, im Savory-Bereich anwenden, sei es Pilzrahmsoße oder die Portweinfeigen zum Beispiel, was da eine alkoholfreie Variante wäre. Ich glaube, beim Pilzrahmen ist es dann halt einfach weglassen.
Ja.
Einfach diesen Ablöschvorgang weglassen. Weil ich wüsste wirklich nicht, womit du dieses Ablöschen auch nicht, ganz ehrlich, ein Traubensaft hilft dir da nicht. Nein, das ist Quatsch.
Nee, das ist zu süß.
Nee, also was das könnte funktionieren, mal gucken, was es im alkoholfreien Weinregal so gibt.
Ja.
Weil es geht darum, dass du, es geht nicht um die Wirkung von Alkohol, sondern es geht um den Geschmack.
Ja.
Natürlich, wenn wir ganz grundsätzlich darüber sprechen, was weiß ich, dass ich für Kinder kocht, die zuhörenden Menschen möchten für Kinder kochen und dann geht es ganz häufig darum, dass du Kinder nicht an den Geschmack von Alkohol gewöhnst.
Ja.
Liebe Grüße an meine Mutter und ihren Baileys-Schwenker. Nee, alles gut. Dann ist natürlich der Rat, und dann guck doch einfach mal im alkoholfreien Weinregal.
Nee,
dann ist das
einfach
ein
weglassen und
aber
ohne
wenn ihr für euch
Pilzkram
sagt,
machen.
Nö, ich habe gar nicht so viel Bock auf Wein oder auf Alkohol oder ihr fastet gerade oder was auch immer, ihr sagt aber, ihr möchtet gerne irgendwie einfach so, weil wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Morch- oder Pilzrahmsüßchen schmeckt nicht nach Schnaps, aber der Alkohol, also der Wein, verwendete Wein, bringt einen gewissen Geschmack
ja
mit sich. Da würde ich tatsächlich einfach mal, ersetzt das nicht einfach mit Apfelsaft oder Traubensaft, das ist Quatsch, das bringt gar nichts. Da würde ich wirklich mal gucken, was der alkoholfreie Weinmarkt so hergibt. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan und da würde ich wirklich einfach mal ganz interessiert eine kleine Online-Recherche anstreben und mal schauen, ob es nicht vielleicht gibt es irgendwo einen alkoholfreien Portwein. Den würde ich mal ausprobieren. An eurer Stelle.
Ja. Übernächste Folge, Jule, kommt schon das Staffelrezept.
Viel zu krass.
Wir sind jetzt bald hoffentlich endgültig im Frühling. Ostern steht vor der Tür. Wir haben zu Ende gefastet. Und
der Aperol steht bereit.
Ja. und Wir haben Mascarpone gehabt im Rezept. Wir haben Kaffee gehabt, Salz, Orange, Vanille, Mehl / Biskuit, Zucker, Kakao, Ei und Likör. Mhm. Und jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, Hausaufgabe. Also, wenn ihr jetzt schon wisst, was das alles sein könnte, es gibt ein Umamitown-Überraschungspaket. Ihr schreibt eure Idee an mail@umamitown.de. Ihr bewertet auch total gerne den Podcast, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Ihr abonniert uns. Ihr gebt uns Shelf-Love-Fälle rein. Da freuen wir uns total drüber. Und es gibt jetzt halt in dieser Folge, verklagt uns doch, nur ein Rezept, weil das, was wir hier gerade gegessen haben, das wollen wir euch nicht so zumuten. Es gibt aber was super Leckeres und Erprobtes, über das wir schon ein bisschen auch gesprochen haben. Und zwar
Madeira-Hühnchen.
In Madeira-Hühnchen.
Es gibt einfach ein Madeira-Hühnchen.
Und da kann ich sagen, wenn ihr kein Madeira habt, sondern Sherry-Hühnchen, auch fantastico.
Auf jeden Fall. Wenn ihr keinen Sherry habt, aber ihr habt noch irgendwo ein Masala rumfliegen, ich finde, die lassen sich eher. Ja. Portwein ist eine andere Nummer, auch weißer Portwein.
Ja.
Aber Sherry, Masala, Madeira, die drei,
die
kann man ganz gut gegeneinander auswechseln. Mhm.
Und das ist richtig, richtig geil. Ich finde auch, wenn man jetzt sagt, man möchte vegetarisch sein.
Hühnchen weglassen. Machst du dir einen geilen Pilzrahmen.
Ja, und dann würde ich einfach geil Kartoffeln damit reinmachen.
Du, ich glaube, sind Kartoffelchen oder Klöße?
Die
oder
liegen sogar daneben. Bandnudeln. Die liegen daneben. Ich kenne, bei meinem Spanier kommt das in den Ofen und dann liegen in der Ofenform Kartoffeln.
Oh mein Gott. Ja, so Drillinge.
Ja, wenn du das nächste Mal, Küche ist in der Fertigstellung, wenn du das nächste Mal in Frankfurt bist, dann gehen wir Sherryhühnchen essen.
Oh Gott, ich will jetzt ein Sherryhühnchen. Ja, also jedenfalls.
Ihr werdet euch Madeira-Hühnchen zubereiten.
Wir machen mal schöne Hausaufgabe, let's go old school, wir machen mal Madeira-Hühnchen und schreiben euch dann eine nette Geschichte in die Shownotes. Gott, wird das lecker. Mhm. Das ist schon wirklich sehr lecker.
Und ansonsten wirklich Hühnchen einfach weglassen und geile Pilzrahmen machen. Und bevor wir übernächste Folge auflösen.
Ich überlege, es gibt ja tatsächlich, wie heißt es denn nochmal, vegetarisches, ich weiß nicht, ob die vegan sind.
Chicken Chunks.
Ja, genau. Im Zweifel könnte man das, dann wird es ein bisschen sowas wie ein geschnetzeltes.
Ja.
Wie so ein bisschen Züricher. Nee, Züricher ist Schwein. Egal. Ja, jedenfalls.
Züricher ist Rind. Ich bin mir verhältnismäßig sicher, dass das, oder ist Stroganoff Rind? Böf Stroganoff, ne? Ja, Züricher ist Schwein. Ich habe Böf Stroganoff verwechselt.
Sekunde, das muss ich jetzt einmal kurz. Vielleicht ist es auch Geflügel, ganz ehrlich. Es ist Kalb.
Ein junges Rind.
So, jedenfalls könnte ich mir das durchaus vorstellen mit einem vegetarischen Chicken-Ersatzprodukt.
Okay, gut.
Ansonsten einfach weglassen und dann gibt es halt Kartoffeln Madeira.
Ja.
Auch lecker.
Lieben wir.
Oh, Blumenkohl Madeira.
Ja. Guck mal, ihr werdet auf jeden Fall, glaube ich, damit klarkommen. Und in der nächsten Folge, wir gehen an die Themen, wo alle, wir haben mit Mascarpone angefangen. Wir waren beim Zucker,
Salz, Mehl. Wir gehen an die Basics, wir gehen an die Grundlagen.
Wir gehen an die Grundlagen, aber wir gehen auch an die Sachen, die wehtun, wo man ein bisschen, darf ich das so verwenden? Dürft ihr?
Und wie gesagt, in der nächsten Staffel gehen wir auch wieder ans Gemüse, fest versprochen.
Nächste Staffel Fibermaxing.
Absolut.
Wir sprechen in der nächsten Folge über Sahne.
Schlagoberst.
Das wird
unter anderem
üppig auf jeden Fall.
Das wird mal wieder üppig.
Das wird cremig, das wird aber auch schaumig.
Es wird auch fluffig.
Und luftig. Wolkig. Und darauf freue ich mich. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.